Flux FM Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Für sie ist der Döner typisch deutsch. Schließlich ist er eine deutsche Erfindung. Čiček Bačík, heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Čiček Bačík wird 1972 in Olmuz in der Türkei geboren. 1980 kommt sie mit ihrer Familie nach Berlin. Ihr Vater lebt da schon seit 7 Jahren als Gastarbeiter. Nach dem Abi studiert sie erst Deutsch und Französisch auf Lehramt an der FU Berlin. Im Praktikum an einer Schule merkt sie aber, dass sie als Migrantin da nicht unbedingt erwünscht ist. Sie wechselt das Fach und studiert neuere deutsche Literatur und französische Philologie. Ein Schwerpunkt ihres Studiums: Migrationsliteratur in Deutschland. 2012 promoviert sie an der Uni Marburg über türkische Fernsehsender in Deutschland. Dieses Jahr, im Sommer, gründet sie mit einigen Mitstreitern den Verein Vielfalt in Führung e.V., der sich für mehr Vielfalt in Führungspositionen einsetzt.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag dann die Wiederholung ab 22 Uhr und für alle, die es verpasst haben, danach dann nochmal nachzuhören. Im Internet zu abonnieren, als Podcast zu hören über Soundcloud und so weiter und so fort. Mein Name ist Johnny Häusler. Ich freue mich heute sehr auf Čiček Bačík. Herzlich willkommen, Čiček. Schön, dass du den Weg hierhin gefunden hast, der nicht so weit war für dich, ne?
Nein, ich wohne hier in Kreuzberg im Rheinkitz. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir haben wollen uns ja hier auch immer wieder mal gerne das der ganzen aktuellen Themen annehmen und als Migrationsforscherin bist du natürlich dann sehr willkommener Gast. Machst aber auch Leseveranstaltungen. Ihr habt eine Reihe, die heißt Daughters and Sons of Gastarbeiters.
Ja.
Schöner Titel. Erzähl mal, worum es da geht.
Also diese Literaturplattform habe ich mit einer Freundin, Ferda Ataman, ins Leben gerufen. Das war Anfang diesen Jahres. Mhm. Und das ist eine offene Literaturplattform. Wir sind mittlerweile um die 18 Personen, die regelmäßig auftreten. Also auf dieser Literaturplattform erzählen wir Geschichten, unsere Geschichten, die Geschichten unserer Eltern, Großeltern, woher sie kamen, wohin sie gehen, wo sie gerade leben, wie es ihnen geht. Und wir sind jetzt achtmal schon mal aufgetreten. Also letzte Wochenende waren wir im Essen, im Literatürk. Da sind wir zu 6 aufgetreten und da war eine Leserin aus München, jugoslawischer Abstammung, eine andere Leserin aus Essen, aus dem Ruhrpott und 4 Autoren aus Berlin. Mhm. Und das hat uns so eine große Freude gemacht, dort wieder mit unseren eigenen Geschichten aufzutreten. Es waren um die 120 Gäste da und das ist immer voll. Die Lesungen, die wir machen, wo wir unsere persönlichen Geschichten lesen, die sind sehr, sehr gefragt. Und es kommen auch immer wieder neue Personen dazu, die auf uns aufmerksam werden. Also ich mache das Ganze ehrenamtlich. Also ich koordiniere sozusagen diese Lesungen. Und ja, es stoßen immer wieder neue Menschen dazu und unser Ziel ist es im Grunde, ein Stück Geschichte, Migrationsgeschichte, aus unserer eigenen Perspektive zu erzählen. Weil in den letzten Jahrzehnten sehr viel über uns erzählt wurde und unsere eigene Perspektive nicht so sehr zur Aussprache kam. Also wir haben auch selber nicht so gern darüber gesprochen.
Also warum eigentlich? Als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, warum ist da nicht vorher schon mal jemand drauf gekommen? Weil es ja total sinnvoll ist in der, naja, von der wievielten Generation reden wir jetzt, wenn wir von Ende 60er oder 70ern reden, zweite, dritte Generation irgendwie. Man fragt sich dann wirklich, stimmt eigentlich eine gute Idee, die Geschichten mal aufschreiben, was ist eigentlich passiert mit den nachfolgenden Generationen? Du bist mit 8 Jahren nach Deutschland gekommen, richtig? So, also in einem Alter, wo man ja schon sehr viel mitkriegt, also wo man eigentlich schon richtig da ist und kein kleines Baby mehr ist. Also ja, und habe mich gefragt, warum hat nicht jemand vorher schon mal gedacht, man lasst uns doch mal Geschichten sammeln?
Ja. Ja, ich denke, dass viele Gastarbeiterkinder es auch nicht so einfach hatten. Also ich hatte das auch nicht einfach damals, als ich nach Deutschland kam. Meine Eltern sprachen kein Deutsch so richtig. Mein Vater lebt schon irgendwie 7 Jahre in Deutschland. Und aber sein Deutsch war sehr gebrochen. Und meine Mutter wanderte auch mit uns sozusagen ein, 1980. Mhm. Sprach auch kein Wort. Und wir hatten da auch keine einfache Zeit in der Anfangsphase. Ich bin so in einem Türkenviertel, Türken-Kurdenviertel aufgewachsen in der Spandauer Neustadt. Und da ging es halt darum, schnell Deutsch zu lernen und schnell halt den Bildungsweg einzuschlagen, insbesondere als türkischstämmige Frau ist es schon besser, wenn man diesen Bildungsweg einschlägt, weil sonst hat man einen ganz anderen biografischen Weg.
Klar, und das ist nochmal, 1980 war auch schon alles nochmal ganz anders, also ist auch eine Weile her schon.
Das ist eine Weile her, ja. Es war, wie gesagt, nicht so einfach und ich denke, der Grund, warum viele noch nicht auf diese Idee gekommen sind, war halt auch, dass das auch schwere Zeiten waren für alle Beteiligten, also für unsere Eltern, aber auch für uns, die im Grunde hier zur Schule gegangen sind, hier sozialisiert worden sind, hier Fontane gelesen haben, Goethe, ich habe französische Literatur studiert, ich habe die Franzosen viel gelesen auch und natürlich entwickelt man sich da ganz anders. Meine Eltern kamen aus dem Dorf, also sozusagen Bauern und je mehr ich mich entwickelt habe, desto stärker war auch so die Diskrepanz natürlich. Die Einstellung zum Leben, die Haltung, die Erwartung.
Und es gibt dann auch so einen Punkt, wo man sich vielleicht, also da rede ich jetzt auch so ein bisschen nochmal aus einer anderen Perspektive, es gibt auch so einen Punkt, wo man sich dann durch die Ausbildung, die man selber genießt, dann irgendwann vielleicht auch so fast dafür schämt, dass man den Eltern dann auch intellektuell so ein bisschen voraus ist oder so. Gibt es so einen Punkt auch?
Ich schäme mich nicht, dass ich meinen Eltern voraus bin, aber es fiel mir Jahre sehr schwer, irgendwie zu erwähnen, dass meine Mutter zum Beispiel nicht lesen und schreiben kann. Weil ich dann durch meine Bildung doch mit der Mittelschicht in Kontakt getreten bin. Ich gehöre selber zur Mittelschicht jetzt mit meinem Bildungshintergrund sozusagen. Ich habe diesen Bildungsaufstieg hinter mir. Und es war für mich als Pubertierende nicht sehr einfach, da alle Karten auf den Tisch zu legen sozusagen.
Ist es dir damals jemals wirklich passiert, dass dann Kommilitonen oder gesagt haben, irgendwie was? Also war das eher was, so ein Gefühl, was du hattest, dass du gesagt hast, vielleicht jetzt nicht die ganze Familiengeschichte preisgeben oder hast du es tatsächlich erfahren, dass Leute dich dann anders behandelt haben?
Ich habe das einfach gespürt, so im Studium. Insbesondere, wenn man neurodeutsche Literatur studiert. Also ich habe erstmal Germanistik studiert und Französisch auf Lehramt und dann gewechselt auf neurodeutsche Literatur und Französisch. Das sind halt Fächer, wo im Grunde Töchter und Söhne von etablierten bürgerlichen Familien sind. Ja. Also das heißt, diese Fächer studieren halt solche Menschen von diesem Schlag. Und ich habe das halt schon sehr stark zu spüren bekommen. Wir waren neu, sozusagen.
Ja, du hast einen anderen Hintergrund.
Genau, wir hatten einen anderen Hintergrund und ich hatte auch Freunde, auch deutsche Freunde, auch türkischstämmige Freunde und so weiter. Aber ich habe sehr oft gespürt, dass wir ein Novum waren, auch für die Dozenten und für die Studentin. Also bei den Dozenten habe ich auch doch sehr viel Unterstützung auch bekommen. Ich habe an der Freien Universität in Berlin studiert und aber ich habe auch irgendwie gespürt, wie gesagt, dass ich nicht immer erwünscht war, also als in meinem Lehrerpraktikum zum Beispiel. Ich habe ein Unterrichtspraktikum gemacht an der Hermann-Hesser-Schule hier und das war mein Unterrichtspraktikum in Französisch und ich hatte im Französischen einen Fehler gemacht, statt genau, La Paille heißt Stroh, der Stroh und ich hatte das Stroh. Also ich wusste nicht, dass dieser der Stroh sozusagen diesen Artikel hatte. Und naja, und da hat sich eine Mentorin halt irgendwie sehr rassistisch geäußert. Und auf diese Intervention hin habe ich gesagt, nee, ich möchte nicht irgendwie unbedingt diese Laufbahn einschlagen.
Okay. Was du dann aber stattdessen alles gemacht hast, da können wir gleich weiter drüber reden. Erstmal Musik, die du dir gewünscht hast, beziehungsweise die du mitgebracht hast, ausgewählt hast, wie auch immer man das ausdrücken will. Cem Karaca, musst du was zu erzählen? Kenne ich nicht.
Ja, Cem Karaca, er ist sehr, sehr populär in der Türkei, in der linken Szene sehr, sehr populär und auch sehr kritisch.
Hat er schon mal in Berlin gespielt?
Nee, weiß es nicht. Also ich glaube, der lebt auch nicht mehr. Okay. Und er hat auch eine Zeit lang in Deutschland gelebt. Er war im Exil, er war politisch sehr kritisch und hat, nachdem er nach Deutschland gezogen war, hat er dann auch auf Deutsch gesungen. Also er ist nicht so ein klassischer Gastarbeiter oder so gewesen. Mhm. Er ist Künstler und da er halt irgendwie auch sich sehr kritisch geäußert hat, hat er auch lange in Deutschland gelebt. Aber irgendwann konnte er auch wieder in die Türkei gehen.
Dann hören wir mal rein. Willkommen heißt das Lied und ist eins von den von dir erwähnten Songs auf Deutsch. Einer der Songs, nicht eins der Songs. Es ist nicht leicht. Cicek Bacik ist zu Gast hier bei Flux FM Spreeblick und du hast gerade erzählt, dann irgendwann hast du gesagt, nee, das muss irgendwie anders laufen hier mit mir. Und hast dich dann wofür entschieden als nächstes?
Ich habe neuerdeutsche Literatur studiert. Und französische Philologie. Also ich war vorher auf Lehramt mit Germanistik und Französisch. Dann habe ich umgeschwenkt und habe dann
Woher Magister. Kommt das Frankophile bei dir?
Das Frankophile kommt von meinem Lehrer, Herr Bernd. Ich war an der Hans-Korossa-Oberschule in Spandau. Und mein Französischlehrer war sehr frankophil. Und ich hatte immer einen sehr guten Draht zu meinen Französischlehrern und Lehrerinnen. Und hatte auch 1989 einen Schüleraustausch gemacht nach Paris.
Ah, okay.
Und hat auch selber einen Austauschschüler, der aus Paris hier war. Und das hatte mich so geprägt einfach. Mhm. Und ich bin sehr sprachaffin. Ich spreche sehr gerne Französisch und andere Sprachen, also Englisch spreche ich auch. Und und ich habe sehr gerne gelesen. Deutsche Literatur, andere türkische Literatur, auch französische Literatur. Und ich dachte, ich muss etwas studieren, was mir Spaß macht und wo ich viel lesen kann.
Aber es ist irre, immer, das sind immer wieder die einzelnen Personen, die einen in so eine Richtung schubsen in der Schule. Das sind immer wieder die Lehrerinnen und Lehrer.
Ja.
Deswegen ist immer so traurig, wenn so aufregende Fächer wie zum Beispiel Mathematik nicht von aufregenden Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet werden. Ich finde Mathematik wirklich toll, aber... will jetzt nicht abdriften, lass uns beim Französischen bleiben. Wir hören nicht gleich auch noch französische Musik, aber erstmal noch bei deinem Werdegang. Wenn man jetzt so liest, Migrationsforscherin, dann denken viele Leute wahrscheinlich, was heißt denn das genau? Deswegen stelle ich dir jetzt einfach die Frage, was heißt denn das genau?
Ja, also forscht man halt zur Migrationsbewegung in Deutschland und versucht, irgendwelche Theorien aufzustellen und die Migrationswellen, die halt irgendwie hier stattgefunden haben, zu definieren und einzugliedern und wie diese Wellen halt ausgesehen haben.
Wenn du die aktuelle Situation dir anguckst, ganz viele Leute sagen, ja, das hätte man doch alles kommen sehen, da wussten wir ja schon vorher, dass die Menschen Zuflucht suchen werden und sowas. Das, was du auch sagst, dass du sagst, hätte man sich ein paar Jahre vorher darauf vorbereiten müssen?
Ich glaube, wir haben erfolgreich weggeguckt. Also, und die Probleme in Syrien haben wir seit 4-5 Jahren schon. Und die Probleme in einigen afrikanischen Staaten auch. Und solange es uns nicht so sehr berührt hat, solange das Problem nicht vor unserer Haustür war, hat es uns auch nicht so sehr wirklich berührt. Und deshalb sind wir auch kalt geblieben sozusagen. Es hat uns nicht berührt und wir haben da nicht agiert. Und es gab ja... Auch Anfang der 90er Jahre gab es ja auch Flüchtlingswellen nach Deutschland und da wurden halt auch die Asylgesetze auch verschärft und man hat versucht, diesen Flüchtlingsstrom dann auch einzudämmen und viele Medien haben da auch wirklich Partei ergriffen für irgendwelche, oder sie haben sogar dafür gesorgt, dass die Rechtspopulisten fast recht bekommen haben und daraufhin das Gesetz, das Asylgesetz verschärft wurde. Und ich merke aber nach 15, fast 20 Jahren, dass das etwas anders geworden ist, dass sich die Stimmung in den Medien auch gewandelt hat, dass auch sehr viele kritische Stimmen auch da sind, dass eine ganz andere Haltung jetzt zu dieser Problematik herrscht, was ich sehr gut finde. Mhm. Und ja, und ich weiß nicht, ob wir diese Herausforderung bewältigen können. Und es wäre gut, wenn wir das schaffen könnten.
Es gibt ja eigentlich keine Alternative, als diese Herausforderung anzunehmen und zu bewältigen. Ja, weil genau. was soll sonst, also ich meine, das ist ja immer das, was ich so auch in teilweise in Facebook-Diskussionen vor mir habe, dass ich immer denke, also wisst ihr Leute, also wenn du jetzt so die Äußerungen vom ganz rechten Rand hörst, die dann immer alle da vor sich hin behaupten, wo ich mich aber auch immer frage, okay, nehmen wir mal für eine ganz kurze Sekunde einfach nur an, ihr hättet recht und es wäre alles ganz furchtbar. Was wäre denn eure Lösung? Also was stellt ihr euch denn vor? Und ich sehe, es kann gar keine andere Lösung geben, als sich diesen Herausforderungen zu stellen. Natürlich dabei auch mögliche, noch größere Herausforderungen anzusprechen und vor allen Dingen Lösungen dafür zu finden. Und die natürlich menschliche sein müssen und politische, aber für die Menschen. Deswegen, ich glaube, anders als das jetzt inzwischen berühmt-berüchtigte Wir schaffen, das geht's gar nicht. Also was ich mich immer frage ist, und da kennst du dich ganz sicher besser aus, wenn man sagt, das hätte man alles ein bisschen früher, das wusste man vorher, man hat vielleicht erfolgreich, wie du es gerade so schön ausgedrückt hast, erfolgreich weggeguckt. Ich finde so, bei der Bevölkerung kann man es immer noch so ein bisschen nachvollziehen. Von Politik erwarte ich natürlich eigentlich was anderes, nämlich, dass sie erfolgreich hinschaut und vorplant. Gibt es denn, hast du den Eindruck, es gibt in Deutschland, in Europa genug Menschen, die sich so viel Gedanken darum machen, dass man hätte sagen können, hättet ihr euch mal ein paar Expertinnen und Experten dazu geholt, dann hätte man vorplanen können, zum Beispiel was, weiß ich nicht, auch das Berliner Umfeld angeht oder so, wenn es um Raum geht, das ist ja auch gerade eine große Diskussion. Also gibt es genug Menschen, die, mit denen man sowas anders hätte planen können oder auch jetzt noch besser in die Hand nehmen kann?
Ich denke, dass jetzt, dass es einige Personen gibt, die kritisch sind und die auch dazu sich kritisch äußern und die auch anregen, ein anderes Selbstbild zu erarbeiten, wo mhm. wir halt im Grunde auch die Migranten mit einbeziehen, sozusagen eine Identität, ein anderes Wir-Gefühl, dass dieses Wir-Gefühl, dieses Leitbild im Grunde alle umfasst mhm. und nicht, wo es halt irgendwie darum geht, wie man besser deutsch sein kann. Mhm. Also dass im Grunde dieses Deutschsein ganz viele andere Facetten haben sollte und auch andere kulturelle Gegebenheiten, andere Menschen aus anderen Herkünften mit einschließt. Nur so können wir sozusagen diesen Rechtspopulismus auch überwinden. Mhm. Wenn wir in diesen Diskurs des Wirs, des neuen Wirs, des neuen Deutschseins auch alle Menschen, die in dieses Land eingewandert sind, mit reinholen.
Lass uns doch gleich mal, wir können ja gleich mal uns darüber unterhalten, was Deutschsein bedeuten könnte. Hören aber erstmal was Französisches, das ist ja eine riesen internationale Sendung hier. Wir hören Jacques Brel, Le Plat Pays, sage ich es richtig? Mhm. Mein Französisch ist ja unterirdisch, aber ich weiß gar nicht, wie lange mich diese Frage, was ist eigentlich Deutsch, schon verfolgt jetzt irgendwie. Das war ganz oft schon, stand das mal immer, und du hast vorhin gesagt, Anfang der 90er, weil es dann gab es aber auch musikalisch gab es immer wieder die Frage, es gab auch mal so, ich glaube das war in den 80ern, gab es die Diskussion, ob wir mehr deutschsprachige Musik im Radio brauchen und so, da ging es dann auch los mit, was ist eigentlich Deutsch und so. Ich finde es auch ganz, ganz schwierig zu beantworten, weil dieses ganze Klischee, was man noch so im Hinterkopf hat, von wegen so Ordnung und Sauberkeit und so, das ist doch alles Quatsch, oder? Also ich meine, man müsste tatsächlich sich mal fragen, was heißt das denn von heute aus betrachtet, wie du sagst, das hat sich doch wahnsinnig gewandelt. Was ist denn für dich Deutsch, typisch Deutsch? Kann man jetzt ruhig über Klischees mal reden? Was ist denn typisch Deutsch? Gut beschilderte Autobahnen zum Beispiel sind relativ deutsch, finde ich.
Ja, auch so Restaurants, wo man sehr gut Deutsch essen kann.
Okay.
Das ist für mich auch deutsch, da gehe ich auch gerne ab und zu mal hin. Was ist deutsch? Also typisch deutsch ist auch schon irgendwie der Döner. Ist auch schon typisch deutsch. Den gibt es in der Türkei gar nicht. Das ist eine deutsche Erfindung, ja.
Und vor allen Dingen nirgends so gut wie in Berlin, oder?
Ja.
Ja, ja. Ist so.
Ja, oder diese Huperei bei Hochzeiten auf den Straßen. Das machen nicht mehr nur Türken, sondern das machen auch mittlerweile Deutsche. Das ist auch schon irgendwie adaptiert in die deutsche Kultur. Was ist sonst so deutsch?
Hupenball, wir machen mal eine Liste. Was ist typisch deutsch? Wir machen Hupenball Hochzeiten. Hupt man eigentlich immer mit als Außenstehender? Oder hupen nur die, die wirklich im Tross sind sozusagen? Nein, alle hupen eigentlich, ne?
Also die, die in dieser Autokolonne sind, sozusagen in diesem Zug sind, auf der Straße, die hupen alle. Aber andere, die nicht beteiligt sind, glaube ich nicht, dass sie da hupen.
Ich winke dann immer und freue mich immer, ob das okay ist. Ich lächle dann immer und winke freudig raus, weil ich denke, das wird schon irgendwie okay sein. Lächeln und winken ist immer gut.
Also ich habe auch mal ein Auto, ein Hochzeitsauto angehalten in der Wiener Straße. Das war in den 90er Jahren. Das war so eine Hochzeitskolonne und es ist so gebraucht, dass man in der Türkei, wenn jemand heiratet, auf die Straße springt, das Auto anhält und von dem Bräutigam dann Geld einfordert, sozusagen.
Ach, ja. Das ist ja ein interessanter Brauch, den muss ich mir gleich mal, kann ich aber, also wenn ich so an die letzten Wochen zurückdenke, da hätte ich aber eine Menge machen können. Echt, wirklich?
Ja.
Man springt vors, auch hoffentlich klappt das, hoffentlich wissen die anderen auch. man schmeißt sich ja nicht vors Auto, aber man hält den Wagen an. Und dann geht man zum Bräutigam. Sitzt der immer vorne drin? Weiß ich jetzt gar nicht.
Nee, der sitzt in der Regel hinten mit seiner Braut.
Okay, dann zum Bräutigam gehen, das werde ich wirklich mal probieren.
Ja.
Ich glaube, das probiere ich mal.
Also das könnte auch etwas typisch Deutsches sein zum Beispiel.
Dann gelte ich wahrscheinlich als wahnsinniger Insider und werde ich wahrscheinlich zur Party eingeladen. Kann auch passieren.
Stimmt.
Aber jetzt lass uns nochmal zurückgehen. Tatsächlich finde ich die Frage im Moment sehr spannend. Ich weiß nicht, jeden Tag in der Zeitung irgendwie, was macht man? Es sind jetzt doch sehr viel mehr Menschen, die hier ankommen, als wir dachten. Jetzt bleiben wir mal in Berlin irgendwie. Es sind nicht so und so viel 100.000, sondern in ganz Deutschland, sondern es könnten noch mehr werden. Wenn du das betrachtest als jemand, der sich auch mit der Geschichte der Migration auseinandersetzt, ist das was, wo du denkst, oh ja, das ist eine Riesenherausforderung und sagst du, Leute, bleibt mal irgendwie entspannt, das kriegt man schon hin?
Also ich bin der Ansicht, dass man das hinkriegen wird und muss, auch wenn es von einigen konservativen Seiten anders behauptet wird. Mhm. Auch wenn diese Asylgesetze jetzt verschärft worden sind und Transitionen irgendwie gebaut werden sollen. Das finde ich grenzwertig. Aber ich denke, dass Deutschland wohlhabend genug ist, um wirklich solche Herausforderungen zu bewältigen. Auch wenn halt dann die Bevölkerung selber dann etwas herangezogen wird, wenn da Steuern erheben werden. Mhm. Und das ist unsere Aufgabe.
Aber ist es denn ein monetäres Problem, finanzielles Problem?
Auch? Nicht nur.
Ja,
nicht
aber
nur. Also ich denke, das Allerwichtigste ist es, diese Zuwanderung gesellschaftlich anzuerkennen. Mhm. Das ist das Allerwichtigste, dass wir dieses Gefühl beibehalten, wie vor einigen Wochen, als die syrischen Flüchtlinge aus Budapest hier mit den Zügen ankamen und mit Blumen begrüßt wurden, mit Schokolade, mit Spielzeugen. Die Stimmung ist jetzt ein bisschen gekippt. Jetzt kommt es halt zu vielen Angriffen auf Asylantenheime und auch auf Asylanten selbst und es ist gruselig. Und da muss man dagegen sehr hart vorgehen und all das auch verfolgen, nicht unter den Tisch kehren, damit diese Gewalt in unserer Gesellschaft einfach nicht zunimmt.
Hören wir weiter von dir ausgewählte Musik, nämlich jetzt hier eine Berlinerin, Miss Platinum, kennen wir hier auch, Hüftgold Berlin. Die Herausforderungen, haben wir gerade drüber geredet, sind natürlich auch finanzieller Natur, logisch, aber nicht allein. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass so in der Bevölkerung, wenn man da jetzt mal so vom Gros redet und nicht von den paar Verstrahlten irgendwie, dass man grundsätzlich sagen kann, dass die Leute schon irgendwie denken, ja, das ist eine Herausforderung, die müssen wir annehmen und das kriegen wir schon irgendwie hin. Trotzdem jetzt auch, wenn wir mal so diesen ganzen rechten Rand einfach mal ausklammern für einen Moment, gibt es ja durchaus, also ich kenne das, dass man Gespräche führt, dass es trotzdem so kulturelle Herausforderungen auch geben kann. Also einfach, weil Menschen kommen, die mit unserem Leben irgendwie vielleicht auch erstmal gar nicht klarkommen. Was ich auch sofort nachvollziehen kann. Und ich frage mich immer, wie kriegt man das eigentlich hin, dass man Menschen, die jetzt hier ankommen, dass man denen auch so eine kleine, ja, weiß ich auch nicht, so abgesehen von der Sprache, erstmal so eine kleine Kultureinführung gibt und sagt so, das kennt ihr anders, läuft hier aber so. Oder so, hast du da Ideen? Gibt es da Vorgehensweisen, wo man das in anderen Ländern vielleicht gut hingekriegt hat? Irgendwelche Vorbildländer, wo man sagen kann, das ist, so kann man Menschen auch kulturell willkommen heißen? Also auch über den Blumenstrauß hinaus?
Also ein Rezept dafür gibt es nicht. Hm. Also ein Handbuch, was...
Handbuch der Willkommenskultur.
Genau, ein Handbuch der Willkommenskultur gibt es meines Wissens nicht. Und... gibt so Integrationsbücher, also wo halt für Neueinwanderer, wo halt bestimmte wichtige Begriffe ins Türkische oder ins Deutsche übersetzt werden, in unterschiedlichen Sprachen, also damit sie sich halt zurechtfinden. Das gibt es sozusagen, also bei Behörden, solche Handbücher.
Aber klingt aber eher so nach Sprachführer,
ja,
ne?
Das ist, ja, genau. Also, aber so... ein Buch zur Einführung in das Leben in Deutschland, in das kulturelle Leben, gibt es nicht.
Okay.
Und ich weiß nicht, ob das auch irgendwie erforderlich ist. Ich denke, es reicht, wenn wir unsere Einstellung ändern, wenn wir diese Menschen aufnehmen, wenn wir sie in den Siedlungen aufnehmen, wo wir auch leben und sie nicht ausgrenzen, sie nicht am Stadtrand irgendwo unterbringen, in Kasernen oder in Zelten und dass wir dafür sorgen, dass sie so schnell wie möglich ein menschenwürdiges Leben führen.
Wozu auch Arbeit gehört zum Beispiel,
genau,
deswegen
genau.
Diese beschleunigten Asylverfahren sind natürlich
genau,
auch...
Genau, beschleunigte Asylverfahren, Wohnung, dass sie versichert sind, Kassen versichert sind, dass sie ein Bankkonto eröffnen können. Das sind so die ersten Schritte sozusagen, die zur Integration gehören, ja. Mhm. Also, und dass sie einfach menschenwürdig willkommen geheißen werden, dass sie schnell irgendwie eingegliedert werden, eine Arbeit finden, Deutschkurse kommen, Integrationskurse sozusagen kommen und schnell nach 5, 6 Monaten, nach einem Jahr dann auch wirklich eingegliedert werden. Mhm. Ich denke, dafür müssen wir ein Konzept entwickeln und wir sollten auch, es ist an der Zeit, auch ein Integrationsministerium endlich etablieren.
Mit der Erfahrung und dem Wissen um die Geschichte deiner Generation, der Generation deiner Eltern, bist du zuversichtlich, dass wir das diesmal besser hinkriegen als vorher?
Ja, also ich bin zuversichtlich. Ich denke, auch wenn sehr vieles falsch gemacht worden ist in der Vergangenheit.
Ist immer so. Also ja, rückblickend macht man Dinge immer besser. Deswegen hoffe ich ja auch.
Und ich denke, dass wir alle daraus gelernt haben und dass wir sehr schnell handeln müssen jetzt. Und auch wenn die Infrastruktur noch nicht gegeben ist, um sozusagen die Neuankömmlinge hier aufzunehmen, wir müssen sehr schleunigst dafür sorgen, dass wir diese Infrastrukturen aufbauen, aufziehen und bevor sozusagen man diesen Menschen, die mit großer Hoffnung nach Deutschland kommen, bevor sie auch ihre Hoffnung verlieren und sie im Grunde dann sich allem entziehen, sondern diese Stimmung, auch bei den Flüchtlingen, muss man wirklich ernst nehmen. Sie sind gewillt, sie wollen hier mit anpacken, sie wollen arbeiten, sie wollen Deutsch lernen, sie wollen für ihre Familienmitglieder sorgen, die zurückgeblieben sind, und hochmotivierte Menschen, auch sehr viele junge Menschen, und das ist eine große Chance für Deutschland, wo wir halt jedes Jahr hören, lesen, ja, so viele Hunderttausende von Ausbildungsplätzen sind unbesetzt und es fehlt an qualifizierten Mitarbeitern, und das ist Fachpersonal auch, auch wenn sie gerade nicht so sehr qualifiziert sind. Da muss man einfach zusehen, wie wir diese Menschen sehr schnell eingliedern können.
Sie kam als Tochter eines Gastarbeiters nach Deutschland und hatte es gerade am Anfang nicht immer leicht. Heute schreibt sie darüber. Cicek Bacik, heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung. Zweite Halbzeit hat begonnen. Jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12, montags die Wiederholung von 22 Uhr, ab 22 Uhr, so sagt man es richtig. Und danach im Internet nachzuhören. Cicek Bacik ist zu Gast hier im Studio und mein Name ist Johnny Häusler. Guten Tag. Als wir uns vor der Sendung ein bisschen unterhalten haben, Cicek, hast du erzählt, dass es mal so eine Zeit gab, in der du gedacht hast, du gehst vielleicht in die Türkei zurück.
Ja.
Das ist wie passiert oder warum war das so?
Ja, das war nach 2003, 2004. Ich hatte das Gefühl, dass ich einfach weg wollte, weil ich diese Diskurse um das Thema Migration nicht mehr ertragen konnte. Mhm. Und es waren halt auch teilweise damals auch türkischstämmige Soziologen, Soziologinnen, also die eine Soziologin, Kelek.
Man hätte jetzt seinen Gesichtsausdruck dazu haben müssen. Ja, das ist der Vorteil. Ich sitze hier, ihr hört es am Radio.
Ja, also die da auch gegen Muslime gewettert hat, die von einer Talkshow in die andere eingeladen wurde. Also eine, ja, Soziologin, die selber, denke ich, auch große Traumata erlebt hatte, so auch als muslimischstämmige Deutsche, die aber irgendwie nicht so sehr darüber hinweggekommen ist. Mhm. Und das war dann sozusagen ihr Weg. Sie hat sozusagen dann sehr stark gegen die Muslime gewettert und die Atmosphäre vergiftet. Und ich dachte so nach, ja, so vielen Jahren hat sich an der Stimmung nicht sehr viel verändert. Und
dann hast du irgendwann die Nase voll gehabt.
Dann hatte ich irgendwann die Nase voll gehabt und ich habe dann meinem Vater halt gesagt, so, ich schmeiße jetzt meinen Job, ich kaufe ein One-Way-Ticket, ich verschwinde. Aber kurz davor hatte ich mich auch beworben für ein Stipendium bei der Hans-Böckler-Stiftung, Promotionsstipendium. Es war aber nicht klar, ob ich dieses Stipendium bekomme oder nicht. Und dann bin ich einfach zum Flughafen. Meine Eltern haben mich verabschiedet mit Tränen in den Augen und sie haben mir gesagt, na dann, versuch mal. Türkei ist auch nicht so das einfachste Land, aber versuch einfach. Dann habe ich aber zum Glück hat ein Stipendium bekommen in der Türkei. Da musste ich halt auch nicht großartig viel Arbeit suchen. Ich habe mir die Stimmung in der Türkei angeguckt, in Istanbul. Ich habe in Beyoğlu gelebt, im Zentrum. Habe, ja, gut gefeiert. Bin von einer Bar in die andere gegangen.
Man hört, dass man das in Istanbul gut kann, ja?
Ja, das war wirklich sehr schön. Also Istanbul hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und ich habe sehr interessante Menschen kennengelernt. Und es ist eine tolle Metropole. Aber ich habe auch bemerkt, dass ich dort auch sehr stark deutsch bin und dass ich sehr verwurzelt bin doch in Berlin, dass ich wirklich Berlin liebe und dass ich diese Ruhe liebe, die Natur in Berlin liebe, auch die Sprache mir sehr stark auch fehlt. Mhm. Es gab damals, also es gibt ja heute immer noch einen Rückkehrer-Tisch nennt sich das, Stammtisch, wo sich halt Deutsch-Türken getroffen haben. Und wir haben gegessen zusammen, wir haben uns auf Deutsch unterhalten und über unsere Sehnsüchte so uns ausgetauscht, was uns so fehlt in der Türkei. Es ist sehr interessant gewesen, dass man da irgendwie seinesgleichen halt auch gefunden hat. Aber Istanbul war halt sehr, sehr laut. Ich habe da auch sehr viel geforscht, bin halt in zahlreiche Bibliotheken gegangen und bin nach Ankara. Ich habe zu türkischen Fernsehsendern in Deutschland geforscht, vor einigen Jahren meine Promotion abgeschlossen. Aber ich habe bemerkt, so, dass die Stimmung in der Stadt auch sehr angespannt war, dass die Menschen nicht entspannt waren. Mhm. Und dass man mit dem europäischen Habitus da es nicht so einfach hat.
Okay.
Auf der Straße ich auch angemacht wurde, wenn ich mal so ein kurzes Kleid anhatte und irgendwie ganz blöd angepöbelt wurde und ich dachte, oh. Hm. Also das gefällt mir gar nicht. Oder auf der Straße İstiklal Straße da im Zentrum in Beyoğlu von vielen Männern irgendwie so in den Hintern gekniffen wurde. Hm. Es ist nicht schön. Also da, das heißt, als Frau hat man das ja nicht sehr einfach. Es ist Gewalt da, also irgendwie in latenter Form.
Würdest du das auf Istanbul beschränken?
Ich denke, in Istanbul kommt vieles zusammen. Istanbul ist eine sehr, sehr beeindruckende Stadt. In Istanbul haben wir sehr viele intellektuelle Künstler.
Ich meine jetzt diese Erfahrungen, also die eher negativen Aspekte. Oder anders, nochmal anders gefragt, wie würdest du das manifestieren oder was denkst du, woher das kommt? Weil es ist ja irgendwann, es gibt ja zum Beispiel, wenn man hier so hört, die Sorgen zum Beispiel sind ja auch, wenn muslimische Männer hier hinkommen, die behandeln Frauen anders.
Ja. Ich denke, das kann einem woanders auch passieren. Also in Paris habe ich auch sowas Ähnliches erlebt bei meinem ersten Aufenthalt in Paris, dass ich da im Charles de Gaulle Etoile da nach einem Ausgang gefragt wurde, wo dann in die Ecke gezerrt wurde. Und das erlebt man nicht nur in Istanbul. Also wie gesagt, sowas Ähnliches habe ich auch in Paris erlebt. Das kann man auch in Berlin erleben.
Nee, deswegen auch meine Frage, ist das jetzt, weil Istanbul so ein Melting Pot ist von ganz vielen verschiedenen Menschen, die da zusammenkommen und dann vielleicht auch so eine Großstadt ist, wo dann die Aggression vielleicht an bestimmten Orten irgendwie höher schwappen können oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ja, da ist es alles exzessiv. Also da sind die Menschen sehr euphorisch. Es gibt viel Gewalt. Also ich habe auch so erfahren, dass ein Mitbewohner von mir auch vor seiner Haustür angefallen wurde, ausgeraubt wurde. Und da habe ich mich trotzdem getraut, abends wirklich wegzugehen und auf Konzerte hier und da. Aber ich hatte einen sehr forschen Schritt drauf. Also als ich in Istanbul in der Nacht unterwegs war, teilweise alleine. Das trauen sich nicht alle. Also in einigen anderen Ländern, in Pakistan, Indien, da gehen ja Frauen irgendwie nur in Begleitung mit Männern irgendwie auf die Straße. Und ich denke, ja, es ist schwierig, trotzdem schwierig. Also es kann einem überall passieren, die Gewalt.
Lass uns zur Musik zurückkehren für ein paar Minuten, nämlich zur wunderbaren Nina Simone. Du hast Cinnamon dir ausgesucht. Als Song. Einfach so, können wir einfach so spielen, oder?
Ja.
Für dich, haben wir gerade gehört, war es dann keine Option, in die Türkei zu gehen. Du bist dann, wie lange warst du denn da, bevor du wieder zurückkommst?
War nur 6 Monate
da. 6 Monate, ja, halbes Jahr, immerhin. Kennst du Freunde, Freundinnen, denen es ähnlich gegangen ist und die gesagt haben, nee, ich bleib da auch in der Türkei? Ich habe keinen Bock mehr auf die Debatte hier und ich habe den Eindruck, ich werde hier nie richtig integriert sein oder irgendwie so.
Ja, also vor einigen Monaten hat eine Freundin von mir aus Hamburg in Istanbul geheiratet, auch Akademikerin. Ich war vor einem Jahr mit ihr im Urlaub in Südfrankreich. Wir haben eine Südfrankreich-Tour gemacht, da war sie noch nicht verliebt und hatte den Mann noch nicht. Aber da hat sie auch immer sehr stark davon erzählt, dass sie keine Lust hat, in Deutschland ständig als Mensch zweiter Klasse gesehen zu werden, obwohl sie in Hamburg geboren ist und Deutsch ihre Muttersprache sogar ist. Also sie besser Deutsch spricht als irgendwie Türkisch und dass sie irgendwie sehr gerne in der Türkei leben würde. Mhm. Und bei einer Reise ist dann ihr Mann sozusagen über den Weg gelaufen und sie hat jetzt vor 2-3 Monaten geheiratet und wird auch da bleiben. Mhm. Aber ich kenne auch eine andere Freundin, die hat da auch irgendwie gelebt, geheiratet, auch Gastarbeitertochter, 14, 15 Jahre und hat einen Sohn bekommen, aber sie hat auch bemerkt, dass sie in der Türkei, in Istanbul nicht langfristig bleiben konnte, wollte, weil die Mentalität anders war und die Lebensbedingungen auch sehr hart waren. Und sie ist dann nach Jahren wieder zurückgekommen, hat ihren Mann verlassen, ist mit dem Kind nach Deutschland. Ich habe sie nach 10 Jahren zufällig auf der Straße gesehen, vor kurzem.
Okay.
Und sie meinte, ja, sie ist wieder zurückgekehrt und ist in der Türkei, könne sie nicht leben. Das ist überhaupt keine Option mehr und sie baut sich hier wieder was auf.
Okay.
Aber viele andere halt, auch die da beruflich unterwegs sind, 4-5 Jahre arbeiten und am Ende sagen, nee, war ein sehr guter Versuch, eine sehr gute Erfahrung. Ich bin meiner Kultur auch näher gekommen, habe mein Türkisch aufgebessert, ich habe viele schöne Autoren gelesen, schöne Menschen kennengelernt, aber am Ende bin ich doch eine deutsche Pflanze.
Mhm.
Und sind dann zurückgekommen. Also viele meiner Freundinnen, Freunde. Und so geht es uns vielen. Ein Beispiel ist auch mein Bruder, der war auch 2 Jahre ausgeschert. War in der Türkei.
Ausgeschert?
Ja, er hatte auch Familie und hat dann seine Familie hier gelassen, Frau mit 2 Kindern, hat da versucht, da irgendwie einen Laden aufzuziehen und hat dann irgendwie das Geld, was er da investiert hat, verloren. Hm. Ist dann nach 2 Jahren auch wieder zurückgekommen. Also so einfach ist das nicht.
Nee, das glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass es einfach ist. Ich stelle es mir eher, das tut bestimmt auch ein bisschen weh, oder? Wenn man denkt irgendwie, ach, wisst ihr was, wenn ihr mich hier nicht einfach so akzeptiert, dann dann mache ich genau das, was ja manche Leute einem immer sagen, dann geh doch zurück irgendwie. Ich gehe jetzt zurück, ich gehe in die Türkei, ich werde da auch glücklich. Und dann festzustellen, ob das jetzt nach 6 Monaten ist oder nach 2-3 Jahren und ob es jetzt mit Geschäftsgeschichten zu tun hat oder nicht. Aber dann irgendwie sich einzugestehen, ich fühle mich eigentlich in Deutschland wohler oder ich komme hier auch nicht so richtig an oder so, tut auch ein bisschen weh wahrscheinlich.
Ja, das tut auf jeden Fall weh. Zu wissen, dass man nicht wirklich richtig irgendwo hingehört.
Hm.
Und aber so geht es nicht nur uns, auch vielen anderen Menschen dieser Welt geht es so. Und man sollte dann in sich kehren und versuchen, einfach ein zufriedenes Leben zu führen, auch wenn es schwierig ist, auch sehr viel, wenn wir sehr viele Hürden haben, die das blockieren teilweise. Aber es geht uns hier gut.
Geht es dir auch noch so, dass du findest, dass es schwierig ist? Ich bin da vielleicht immer so ein bisschen blauäugig. Ich meine, bin halt auch irgendwie ewig in Kreuzberg gewohnt und so. Und als Berliner ist man da ja irgendwie, weiß ich nicht, ja, vielleicht auch offener oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber oder vielleicht bin ich auch naiv, aber weil du gesagt hast, es ist so schwierig und auch im Vorgespräch hast du gesagt, dass es so schwierig ist, dann auch wirklich integriert sich zu fühlen oder akzeptiert sich zu fühlen. Und ich würde mir immer wünschen, dass das längst, also zumindest in den meisten Fällen überhaupt kein Thema mehr ist. Ist das für dich trotzdem noch so, dass du den Eindruck hast, du wirst nicht so richtig anerkannt? Oder du könntest anders anerkannt werden?
Also ich denke persönlich, dass ich schon angekommen bin. Mhm. Ich hatte vielleicht noch andere Erwartungen. Aber im Endeffekt sage ich mir, da wo ich jetzt bin, ich habe eine sehr weite Strecke hinterlegt, zurückgelegt und ich bin einen langen Weg gegangen, aber ich bin trotzdem an einem guten Punkt angelangt. Mhm. Wenn ich betrachte, dass meine Eltern Bauern waren, dass meine Mutter nicht lesen und schreiben kann richtig, denke ich, das ist ein Riesenerfolg. Mhm. Und das lerne ich auch zu schätzen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, damit man seine Zukunft positiver gestaltet, damit man auch andere ansteckt. Einfach das so zu akzeptieren, wie es ist. Und es ist nicht so einfach. Egal wo wir hingehen, ob wir in andere Länder gehen, ob wir in die Heimat unserer Eltern gehen, man muss immer wieder von vorne anfangen. Und man nimmt immer wieder sich selbst mit, seine eigenen Schwächen und Stärken mit. Und es wird nirgendwo so richtig immer sehr einfach sein, anzukommen. Und irgendwann mal zu akzeptieren, jetzt ist es aber gut.
Cicek, sag mir doch mal was zum nächsten Song jetzt. Wen hören wir? Cem Adrian?
Ja.
Musst du was zu erzählen?
Also, ja, ich mag eher dieses Lied, Yemen Türküsü, was eigentlich ein Volkslied ist. Und Cem Adrian hat eine sehr schöne Stimme. Und deshalb habe ich die Interpretation von Cem Adrian gewählt. Und das ist eine Melodie, die mir als Kind auch immer in den Ohren geklungen ist und die ich auch immer wieder so vor mich hinsumme oder pfeife, okay. Begleitet mich ja eigentlich mein ganzes Leben lang.
Cicek Bacik ist zu Gast hier bei Flux FM Spreeblick und hat auch Musik mitgebracht, die wir gehört haben im Verlauf der Sendung. Und jetzt gehen wir nochmal zurück auf eure Lesungen Daughters and Sons of Gastarbeiters. Wo kriegt man denn, wenn man jetzt sagt, das höre ich mir gerne mal an, wo kriegt man denn Infos?
Wir haben eine Webseite, sie heißt gastarbeiters.de.
Also ein bisschen Hip-Hop-mäßig, ne?
Ja, also ich habe diesen Namen sozusagen gesichert und ich dachte, das S am Ende klingt gut.
Das ist schon cool.
Also und genau, und auf dieser Webseite kündigen wir die neuen Termine an und schreiben auch was zu den vergangenen Terminen. Das mache ich in der Regel. Also, dass ich sozusagen ein kurzes Statement zu den vergangenen Lesungen dort ins Netz stelle und andere Termine ankündige. Es gibt auch eine Audiodatei von einem Auftritt bei Read Berlin Ende April diesen Jahres, wo man auch in einige Geschichten reinlauschen kann.
Gibt es denn, als Buch gibt es das?
Noch nicht.
Noch nicht, genau, weil das, plant ihr das? Weil man könnte ja zum Beispiel die Geschichten, also Ziel ist es ja wirklich, diese Familiengeschichten nicht verschwinden zu lassen und ja, einfach vielleicht auch anderen Generationen irgendwie näher zu bringen und so. Und dann plant ihr das irgendwie nochmal online zu stellen, die einzelnen Geschichten?
Ja, wir wollen jetzt Leseproben auch ins Internet stellen. Ich muss in der Runde mal fragen, wer seine Texte sozusagen ins Netz stellen möchte. Also so kurze Leseproben werden wir ins Netz stellen.
Warum nicht die ganzen Geschichten?
Weil wir die gerne veröffentlichen wollen als Buch. Und deshalb dachten wir, macht es Sinn, wenn wir so kurze Passagen von unseren Texten da reinstellen.
Und die nächsten Termine sind im Februar, seid ihr in Hamburg, glaube ich.
Ja.
Da müsst ihr dann nochmal im Netz richtig nachgucken. So, Februar
Am 26. Februar sind wir in Hamburg bei der GEW.
Okay.
Und bei der langen Buchnacht in Berlin, das ist glaube ich im Juni, am 4. Juni oder so, sind wir in der Schokofabrik.
Aber ihr seid ja weit voraus in der Planung. Aber so ist das mittlerweile, ne, mit Veranstaltungen. Man muss dann irgendwie sehr, sehr weit vorplanen. Und weil du es gerade kurz erwähnt hast, online und so weiter, das war ja, vor Facebook habe ich mich ja immer gefragt, wo sind eigentlich die jungen Türkinnen und Türken in Berlin, also türkischstämmigen, also du weißt, was ich meine. Ja. Wo sind die eigentlich im Netz unterwegs? Es gab auch mal so ein paar Plattformen, die ich gesehen hatte, damals auch so, wo Leute auch versucht haben, so kleine Communities aufzubauen online, was oft nicht so richtig funktioniert hat, aber seit Facebook hat sich das alles erledigt, oder? Jetzt sind wir alle auf Facebook.
Ja, wir sind wirklich alle auf Facebook und ich denke, dass sogar so 80% der türkischstämmigen sich im Facebook tummeln. Mhm. Es gibt eine Studie, Verbrauchermonitor Berlin, wo man diese ganzen Daten auch erfassen kann. Also der Internetkonsum ist sehr ausgeprägt. Und,
bei uns allen?
Ja, bei uns allen, aber bei den Türken halt auch wirklich sehr, sehr stark. Und sie tummeln sich wirklich sehr stark in den sozialen Netzwerken, also WhatsApp oder Facebook. Also ich bin einerseits begeistert, dass sogar auch Menschen aus der ersten Generation sozusagen so internetaffin, computeraffin sind und all diese Medien nutzen können. Mhm. Aber andererseits erschreckt mich das halt auch oft, wenn ich so... Ja, so also Kinderfotos auch so sehe von Babys und von Familienfeiern und also ich bin gut vernetzt und ich passe schon auf, was ich da ins Facebook stelle seit einigen Jahren und ich denke, dass wir auch kritischer geworden sind seit Snowden und seitdem es auch Bücher wie Circle gibt, ja, von Edgar Davies und aber das Bewusstsein für Datenschutz ist so bei den türkischsprachigen Nutzern nicht wirklich ausgeprägt. Sie wissen nicht, dass sie vieles mit ihren Daten halt bezahlen.
Das wäre wahrscheinlich nochmal eine Extrasendung, wobei das ja sowieso immer ein Extra-Thema ist, was wir hier auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Cicek, ich danke dir erstmal für deine Zeit, dass du hier warst und ja, weiter viel Erfolg bei allem, was du tust.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.